So, der zweite Tag der German Comic Con hier in Frankfurt hat begonnen und ich habe jetzt hier niemand anderen vor mir stehen als den Racing Rainer, der so ziemlich jedem bekannt sein dürfte, der im Internet schon mal einen Comic bestellt hat. Gerade die Jungs und Mädels aus dem Panini Forum wissen da extrem Bescheid. Hallo Rainer.
Hallo, gerade wird es ein bisschen laut, ne? Also es ist immer so auf Messen.
Ganz genau, sieht aus. Laut war es gestern schon den ganzen Tag. Mal gucken, wie es heute wird, auch wie es mit der Anzahl der Besucher aussieht. Wie lief denn der gestrige Tag für dich? Bist du zufrieden?
Dafür, dass ich der Einzige bin, der mit Comics hier steht, hätte es besser laufen müssen.
Okay, obwohl da relativ viel Gedränge war, aber mehr so gucken, weniger kaufen, oder wie?
Ja, viele Leute, die kennen keine Comics, die auf eine Comic-Con gehen. Es gibt den harten Kern, der von Comic-Con zu Comic-Con reist, aber die kennen die meiste Ware und suchen nur noch bestimmte Ausgaben, die vergriffen sind. Der normale Comic-Leser, sage ich jetzt mal, ja, dem sind auch die meisten Serien bekannt. Wichtig sind auf den Cons die Leute, die das erste Mal mit dem Medium Comic konfrontiert worden sind. Die kommen an den Stand und sagen, ich habe noch nie einen Comic gelesen, was können Sie mir empfehlen? So, und um die Leute geht es, ans Comic ranzuführen, um Neukunden zu gewinnen. Deswegen mache ich auch die Börsen, weil gewinnen kann man eigentlich nicht machen.
Also ist der Werbeeffekt vielleicht größer als der eigentliche Standeffekt dann in dem Moment. Wie sieht es aus? Seid ihr vom Portfolio dann auch so aufgestellt, dass ihr dann vor allem jetzt so Nummer 1 dabei habt und Ausgaben, die vielleicht, sag ich mal, jetzt im Preis eher angepasst sind oder günstiger?
Es kommt nicht auf den Preis an. Es kommt darauf an, was die Leute haben wollen. Ne? Was sie interessiert, wenn die sagen, ich möchte einen Batman lesen, was können sie mir empfehlen? Dann geht das in Richtung Killing Joke. Batman oder Joker-Anthologie, ne, das ist was für Einsteiger, damit die einen Überblick kriegen und das ist das, was die Leute auf Comic-Cons wollen.
Wir laufen ja auch, zumindest gestern liefen sehr viele Harley Quinns rum und man hat auch den einen oder anderen Batman und Robin gesehen. Wir sind ja selbst nicht ganz unbeteiligt. Ja. Es sind also tatsächlich auch die Titel, die so mit am besten laufen. Batman als vielleicht einer der stärksten Serien oder was würdest du sagen, sind so die Renner dieses Jahr gewesen bei dir?
Ja, um Batman, Harley Quinn, Deadpool kommt man halt nicht herum. Ja, aber im Moment ist gerade Wolverine, Old Man Logan angesagt, durch den Kinofilm auch. Dann werde ich viel gefragt heute nach etwas, wo der Riddler auftaucht, weil hier ein Schauspieler eben halt da ist. Man muss sich halt vorbereiten bei Messen, wenn man dann sieht, welcher Schauspieler ist da, welcher Zeichner ist da, dass man auch genau diese Ware da hat. Bei Walking Dead geht es manchmal nur darum, dass irgendwo eine Figur auf dem Cover ist, weil da wird dann das Comic gekauft, möglichst günstig oder möglichst ein US-Heft für 1 Euro, damit man was in der Hand hat, wenn man neben dem Schauspieler steht und dann noch ein Autogramm aufs Cover. Ja. So, das hat dann mit Lesen nichts zu tun. Da geht es eben halt um den Star-Kult.
Bist du denn selbst auch Comic-Fan? Und wenn ja, was liest du denn also aktuell selbst so?
Ja. Ich lese seit Kind auf Comics. Von Mickey Mouse in den Anfängen, Clever und Smart, dann die franco-belgischen Klassiker. Mittlerweile bin ich umgeschwenkt auf ja, viel von Cross-Kult. Also Walking Dead habe ich gelesen, Revival, Waisen, eine der unterschätztesten Serien, die es überhaupt gibt.
Hört man auch viel Gutes über Waisen, lesen wir auch, also haben wir bei uns auf geekwhisper.de auch schon gute Kritiken drüber geschrieben. Das heißt, du hast da vor allem so auch Cross-Cult genannt, das heißt, du bist auch so der klassische Deutschleser, du liest das, oder auch Englisch?
Nur Deutsch, weil Englisch bin ich nicht so gut drin.
Also, ja, das kenne ich. Okay, du hast. Und was sind deine Erwartungen heute für den letzten Tag? Wo kann man euch vielleicht auch demnächst mal live antreffen? Wo ist eure nächste Con oder Börse oder in der Richtung?
Ja, also generell auf allen deutschen Comic-Cons, ne? Auch die MCM in Hannover zählt dazu, die ja kaum Werbung hat oder macht. Naja, im Internet schon, aber ich glaube, das ist auch das Medium der Zukunft. Eine Anzeige in irgendeinem Fachmagazin erreicht nur die Altleser, die sowieso schon wissen, wo, wann, was stattfindet. Also generell nehme ich fast alles mit, was irgendwo mit Comic-Con oder Börse, Messe zu tun hatte.
Wenn ich da vielleicht kurz noch mal nachhaken darf, gerade du als Verkäufer auch jetzt eben von Paperbacks, also von Papier, von haptischen Comics, wie ist so deine Einstellung zu E-Comics, speziell jetzt so digitaler Vertrieb, meinetwegen auch die großen US-amerikanischen wie Comixology oder auch die Humble Bundles, wie ist so deine Meinung dazu und wie siehst du da vielleicht, kannst du irgendeine Entwicklung abschätzen vielleicht?
Ich sag mal, wenn ich in Urlaub fahre, dann möchte ich was in der Hand haben zum Lesen. Wenn ich am Strand sitze, im Liegestuhl, aus dem Wasser komme und mich gerade eingecremt habe, dann möchte ich am liebsten ein altes, zerflattertes Comic lesen. Hauptsache der Inhalt ist gut. Und digitale Form, ich weiß nicht, ob ich einen Laptop oder einen E-Book-Reader am Strand lassen möchte, also bei Salzwasser und Sand.
Also ist ein Comic mehr so Nutzware, die wird benutzt, so ein guter Comic, ja? Okay.
Ja.
Auch den kann man signieren lassen, im Gegensatz zum digitalen Comic, ne?
Ja, signieren, aber man sollte die Comics doch lesen, nicht nur sammeln, auch reingucken und lesen.
Okay, alles klar, dann danken wir dir vielmals für deine Zeit. Und da wäre es noch sehr nett, wo du uns sagen kannst, wo man dich vielleicht online finden kann, wenn man sich mal dein Portfolio und vor allem auch deine Verkäufe anschauen möchte.
Ja, meine Website www.altecomics.de. Einfach zu merken, einfach mal raufschauen. Oder bei Facebook, Racing Rainer. Da kann man mich auch antreffen.
Alles klar, Rainer. Vielen Dank für deine Zeit. Ne? Ciao. So, weiter geht's hier in unserer Interviewrunde. Wir sind jetzt hier in der Retro-Area. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du?
Ich bin der Stefan.
Hallo, der Stefan. Wo genau sind wir denn hier gerade?
Wir sind immer noch auf der German Comic Con in Frankfurt. Diesmal jetzt im Bereich der Retro-Area.
Das Erste, was mir auffällt als Laien in dem Bereich, ist, dass ja relativ viele alte Konsolen und Bildschirme rumstehen. Warum ist das so?
Ja gut, das hat natürlich ursächlich mit dem Wort Retro-Area zu tun. Wir haben hier einen Bereich, wo wir halt ein bisschen mal zeigen, wo die Spieleindustrie quasi mal hergekommen ist, wie das Ganze begonnen hat. Wir haben die älteste Konsole, die wir dabei haben heute, ist von 1977. Die ist jetzt dieses Jahr gute abgehangene 40 Jahre alt geworden. Wir haben etwas modernere Geräte, die nur 35 oder 30 Jahre da alt sind, auch mit dabei. Commodore Amiga, C64, aber auch Konsolen über Super Nintendo, eine erste PlayStation, eine N64 oder ein Sega Master System.
Mhm. Viele der Geräte sind vermutlich älter als die Leute, die sie hier bedienen. Was habt ihr denn so im Detail mit? Wo ist denn dein Highlight, wenn du mal so zwei, drei rausfischen möchtest?
Ja, wenn ich jetzt gerade am Tisch rumgucke, da sitzen hier Leute, die sind so um die 12 bis 16 bis in Mitte 20, die sind halb so alt wie die Geräte. Mein Highlight, was wir mitgebracht haben, würde ich jetzt persönlich sagen, das Coleco Intellivision. Das Coleco Vision. Intellivision war von Mattel. Das Coleco Vision. Weil das war die erste Konsole, auf der ich damals gespielt habe. Hatte einen Schulfreund von mir, der im Stockwerk unter uns gewohnt hat, hatte die geschenkt bekommen. Und dann haben wir dann gemeinsam das Taschengeld zusammengelegt und Spiele gekauft. Und das erste Spiel, was er dafür hatte, war Smurf, also die Schlümpfe. Und das haben wir heute auch hier mit dabei. Ist halt auch eine Comic-Umsetzung damals gewesen, 1982 von Coleco selber für die eigene Konsole.
Du hast es jetzt schon angesprochen, also eine Comic-Umsetzung gewesen. Wir sind ja hier auf der German Comic Con in Frankfurt. Ist das also auch so das Thema für die Spiele, die ihr mitgebracht habt?
Ja, auf jeden Fall. Wir wurden ja hier vom Veranstalter der Retro- und Fan-Ecke, also die ganze Cosplay-Ecke und so weiter, vom Gordon angesprochen, ob wir da Lust haben mitzumachen und haben uns eben auch für nicht nur Comics, sondern auch Movie. Wir haben ja auch Filmbörse, ist ja heute auch mit dabei. Das heißt, wir haben halbe Umsetzungen von Comicspielen mit dabei. Batman zum Beispiel oder BC's Quest for Tires. Das war ein Comicstrip in Zeitschriften. Oder eben Smurfs oder entsprechend andere Comicspiele. Tomb Raider zum Beispiel auf der PlayStation ist andersrum bei ersten Spiel, ist dann zu einem Comic geworden. Aber um die Movies nicht ganz zu kurz kommen zu lassen, haben wir eben auch etwas aus der Star Wars-Ecke mit dabei, vom Empire Strikes Back eben auf der 1977er Konsole bis zum moderneren Rogue Squadron auf der Nintendo 64.
Und die Pflege der Geräte, die, wie du selbst sagst, die haben ja nur einige Jahre auf dem Buckel, ist das alles noch original?
Die Geräte, die wir hier dabei haben, sind alle noch komplett original. Wir haben natürlich einige zu Hause, die jetzt inzwischen nicht mehr ganz so gut funktionieren. Die Geräte waren ja nie dafür gedacht, 30, 40 Jahre zu laufen. Da ist also viel Seelenwanderung dabei, also Organspende aus 2x1 ist da schon mit dabei. Gerade bei den Geräten mit optischen Laufwerken, wie zum Beispiel der PlayStation 1, irgendwann ist der Laser hin. Es gibt aber immer noch Möglichkeiten, Ersatzteile zu bekommen, teilweise noch aus China, Altbestände, dass man eben noch mal, oder eben aus 2x1, man kann auch ein bisschen nachjustieren, noch ein paar Elgos ersetzen. Bei den alten Konsolen kann man ja selber noch ein bisschen was dran löten, das ist ja bei den heutigen nicht mehr möglich.
Du hast uns heute auch einen Vortrag schon gehalten, hier gibt es ja mehrere Bühnen auch auf der Veranstaltung. Was war so das Thema deines Vortrags?
Ja, das war auf der sogenannten Nerd-Bühne, die Cosplay-Convention-Bühne. Wir sind hier gegenüber von der Mainstage jetzt gerade. Der Vortrag ging, war eine halbe Stunde über Computerspiele-Umsetzung, wo die herkam, womit es angefangen hat. 1978 Superman, klar, der Superheld, schlechthin, auf der 1978 halt auf der Atari 2600 VCS damals und dann Spider-Man als nächster und dann noch die Smurfs und Hulk und die anderen, wie sie eben dann über die Jahre hinweg. Heute ist es ein ganz normales Thema. Jedes Mal, wenn ein Film ins Kino kommt, gibt es dann auch eine Comic-Umsetzung, gibt es auch ein Spiel dazu, sei es jetzt auf dem Smartphone, eben iOS, Handy, Android zum Beispiel. Damals war das noch was Besonderes, da waren die Hersteller, also die Lizenzinhaber noch nicht so drauf, dass das was Tolles ist. Die waren der Meinung damals Ende der 70er, Anfang der 80er, ja, das ist so eine tolle Sache wie so ein Pet Rock oder das ist halt, das geht nach einem Jahr vorbei oder nach 2 Jahren, wir beobachten das erstmal. Und nach wenigen Jahren hat auf einmal die Computerspielindustrie mehr Umsatz gemacht als die Filmindustrie. Und heute ist es natürlich ein tief verzahntes Geschäft, wo alles ineinander greift.
Ja, auch gerade Comics sind ja auch immer als Begleitmerchandise zu Filmen häufig auch dabei, war auch Teil deines Vortrags. Wie sieht das wirklich aus? Liegt dein Fokus mehr so in der Technik, der Retro-Technik, oder sind es tatsächlich sozusagen, du bist ein Gamer?
Eher bei der Technik, ehrlich gesagt. Ich spiele gerne, bin aber relativ talentlos bei den meisten Spielen. Ich komme gerade so über das Tutorial noch hinaus, habe selten Spiele wirklich bis zum Ende durchgespielt. Wenn ich Zeit habe, also Rollenspiele, sowas wie Bard's Tale zum Beispiel, so etwas, wo man Zeit hat, wo es nicht um Echtzeitentscheidungen geht, da bin ich doch deutlich besser als bei allem, wo man jetzt schnell mal eben reagieren muss oder ganz schlimm Prügelspiele, wo man zu zweit gegeneinander, da habe ich gar keine Schnitte.
Sehr schön. Seid ihr jetzt hier als private Truppe unterwegs oder ist es ein Verein oder wie seid ihr aufgestellt?
Wir sind ein Verein, der Digital Retropark e.V., gemeinnütziger Verein, 2014 gegründet. Seit 2011 machen wir das, haben es aber irgendwann mal dann vernünftig quasi legalisiert. Wir sind hier noch mit einem Schwesterverein dabei, dem 4Amuse mit Only, der das Flipper Arcade Museum in Seligenstadt betreibt. Wo immer am ersten Samstag im Monat kann man hin, 12 Euro Eintritt und dann an mehr als 200 Geräten eben spielen. Wir als Digital Retropark haben uns eben eher Rechner, digitale Historie, Konsolen und Heimcomputer, nicht die großen Arcade-Geräte und Flipper, sondern die kleineren, wie eben der Heimcomputer tatsächlich seit Mitte der 70er Jahre es in die Häuser der Menschen geschafft hat und unser Leben bis heute ja quasi entscheidend geprägt hat, und wollen eben mit einem eigenen Museum, was wir dieses Jahr noch in Offenbach eröffnen werden, dann eben auch ein bisschen die Historie zeigen, um eben auch Leuten und Schulklassen und Ähnlichen eben zu zeigen, wo kam das her, wo ging das hin, dass man wieder ein bisschen Verständnis für die Technologie entwickelt, um dann eben auch besser zu verstehen, was passiert da eigentlich mit den Geräten. Heute sind die Leute ja meistens nur noch Anwender, ohne zu verstehen, was da unter der Haube passiert.
Wo kann man euch denn vielleicht auch online finden oder vielleicht sogar mal persönlich antreffen?
Persönlich ist immer ein bisschen schwierig, viel unterwegs. Online findet man natürlich uns unter digitalretropark.de. Man kann uns aber am einfachsten auf Facebook finden, da machen wir im Moment am meisten. Wir sind auch in dem Flipper- und Arcade-Museum, haben wir eine kleine Ausstellung zum Thema Star Wars, die Geschichte der Star Wars Computerspiele. Gerade, also immer am ersten Samstag im Monat kann man uns dort, also der Teil ist auch noch kostenlos, da muss man noch nichts für bezahlen, wenn man da reingeht. Das wollen wir auch so weit wie möglich so halten immer.
Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und viel Spaß heute noch. Gell? Ciao.
Ja, viel Spaß auch dir noch und tschüss. Ciao.
So, weiter geht's. Wir sind hier heute am Stand von Cosplay Flex. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du?
Ich bin die Andrea oder Chachamaru Cosplay und ja, ich bin hier in meinem Hospital und helfe den Cosplayern, die gebrochene Kostüme haben, und repariere die halt wieder, ja.
Erste Hilfe am Cosplay quasi, direkt ja. von...
Und du bist hier direkt an diesem Stand von Cosplay Flex. Was ist das denn?
Cosplay Flex ist ein Thermoplast zum Rüstungsbau, Waffenbau, alles Mögliche kann man damit eigentlich machen.
Okay, das ist, wie funktioniert das denn? Beschreib uns das mal. Wir sind jetzt ein Audio-Podcast, vielleicht kann man beschreiben, was das ist.
Also ein Thermoplast ist eine Platte, die durch Hitze, so 80, 90 Grad, weil es Plastik ist, also man braucht einen Heißluftföhn, aktiviert wird. Die wird dann biegsam und sobald sie wieder erkaltet, bleibt sie in der Form, in die man sie gebogen hat.
Ihr seid jetzt hier auch Supporter von der Con selbst. Also ihr tretet ja dann auch im Zusammenhang mit diesem Cosplay-Wettbewerb auf, die hier war. Ist es richtig, dass ihr Marktführer seid in dem Bereich oder gibt es da auch noch viele andere? Wie läuft es?
Also es gibt natürlich auch noch Konkurrenzprodukte, wie immer. Also das ist ja meistens so. Ein reines Monopol gibt es selten auf der Marktwirtschaft. Aber wir sind halt nicht wirklich so viel anders wie andere Produkte. Aber wir haben unsere Vorteile. Wir sind immer etwas günstiger als der Konkurrenz sozusagen. Und ja, es ist halt so eine Sache, wer was lieber mag.
Okay.
Es ist so ein bisschen Unterschied und Geschmackssache vom Cosplayer, würde ich sagen.
Und das, wir kriegen es hier gerade vorgeführt mit so einem Föhn. Nebenbei föhnt er da das Cosplay Flex dann eben auch da jetzt irgendwie weich und daraus formt er dann irgendwas. Das kann man auch bemalen, ist das richtig?
Genau, also ich bemale das klassisch mit Acrylfarbe und grundiere es mit Holzleim. Gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze mit Gesso, Buchbinderleim, Spraypaint, also so Auto-Spraypaint, wie nennt man das? Da wird es mir gerade einfallen. Die Sprühspachtel nennt man es.
Ah ja,
genau.
Okay. Sehr gut. Und ihr macht die Erste Hilfe an diesen Erste Hilfe Stand. Wie genau heißt der nochmal und was genau hast du zum Beispiel jetzt schon für Erste Hilfe Fälle gehabt?
Also das Ganze nennt sich Cospital, der Hilfestand. Gestern hatten wir Attack on Titan Leute da, deren Gear gebrochen ist. Dann haben wir das Gear mit Heißkleber und mit Cosplayflex Pebbles repariert. Wir haben Heißkleberfälle gehabt, wo kleine Sachen abgebrochen sind. Alles Mögliche, jeder darf gern zu uns kommen, wir helfen gern.
Das ist cool. Wo kann man euch denn noch antreffen? Also gibt es vielleicht noch andere Veranstaltungen, wo ihr demnächst mal sein werdet oder irgendwie ein Lokal oder vor allem online? Wie läuft es bei euch?
Also wir haben auch eine Online-Präsenz, das ist www.cosplayflex.de. Anzutreffen auf Cons ist, glaube ich, als nächstes die Dokumi, die Roleplay Convention, Cos at Park als kleineres Treffen. Die FARC, das ist auch eine kleinere Convention im Saarland, ganz verschiedene Conventions, steht alles auf unserer Facebook-Seite, glaube ich.
Die werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, da könnt ihr einfach draufklicken und euch einen Eindruck machen von der vom Cosplay Flex. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und jetzt machen wir auf jeden Fall noch einen Schnappschuss von dem tollen Cosplay. Danke, ciao.
Danke schön.
Hallo allesamt und weiter geht die Interview-Polonaise. Ich habe hier heute die beiden aktuellen und vor allem auch verantwortlichen Zeichner für das offizielle Design der Comic-Con hier in Frankfurt vor mir sitzen. Das wären einmal der
Philipp Dörr
und der
Marc Uhlenhaut.
Und die beiden sitzen hier vor mir und zeichnen auch schon fleißig. Ich habe hier einmal, das sieht aus wie eine Star Wars Stormtrooper Version und einmal Batman und ein Vertreter der Turtles. Was genau macht ihr hier eigentlich? Wer seid ihr?
Ja, wir sind Comiczeichner, arbeiten zusammen quasi unter meiner Agentur. Jeder, ich sag mal, auf seine Art und Weise mit seinem Stil, mag seinen markanten Stil, ich mit meinem markanten Stil und versuchen hier halt die Leute wieder mitzureißen und zu begeistern.
Wie heißt denn deine Agentur und wo kann man euch finden, was macht ihr so?
Also die Agentur heißt Philipp Dörr Art & Agency. Das Konzept der Agentur ist ganz einfach. Wir schließen uns unter Künstlern zusammen, dass aber jeder was Individuelles hat und treten dann deutschlandweit, teilweise europaweit auf und des Weiteren fördern wir auch Talente. Das heißt, wenn wir Leute haben, die noch nicht so fit sind oder so, nehmen wir die in der Agentur auf, bereiten die dann dementsprechend vor, dass sie dann irgendwann so fit sind, dass sie auch live sketchen können und irgendwann auch mal sich ein paar Mäuse damit verdienen können.
Ja, cool. Sucht ihr denn noch Leute? Ist es macht sinnvoll, euch ein bisschen Material zu schicken?
Ja, wie gesagt, also für offen sind wir immer für Portfolios. Wir werten die dann aus und wenn uns die Leute dann was Ordentliches geschickt haben, werden wir uns dann auch möglichst zeitnah versuchen zu melden. Ist nicht immer einfach, nicht sauer sein, wenn es nicht direkt wird, aber wir suchen immer und ständig.
Wunderbar. Wir sind ja heute auf der Comic-Con hier in Frankfurt und da, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr das offizielle Artwork zu verantworten. Ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Das war eigentlich auch eine ganz lustige Aktion. Also wir haben den Auftrag oder die Anfrage reingekriegt und da habe ich Marc gesagt, ich sage, Marc, ey, pass auf, das muss schnell gehen, wir haben hier was, schaffen wir das? Dann hat er gesagt, jo, klappt, kriegen wir hin. Dann habe ich einen Pre-Sketch gemacht, habe den, glaube ich, 3-4 Mal überarbeitet, bis ich dann das Lining fertig hatte. Und habe das Lining dann Marc geschickt zum grafischen Digitalisieren und zum Ausarbeiten, wo er dann die ganzen Feinheiten gemacht hat, die ganze Koloration. Und das war dann im Endeffekt das Produkt. Ich glaube das
nicht. Ja, das sieht auch wahnsinnig fantastisch aus. Wer hat hier welchen Anteil gehabt? Da fragen wir mal den Marc. Marc, was hast du an diesem Artwork, welchen Anteil von dem Artwork hast du zu verantworten?
Na, also im Grunde war der Deadpool mal so eine Schnapsidee abends. Ja, was passiert, wenn Deadpool die Ohren von Batman abschneidet? Ja? Als absoluter Batman-Fan ist das natürlich nicht zulässig, ja. Aber wenn man das, wie das so ist, ja, wie das so ist mit Bier-Intus, ja, kommen solche lustigen Ideen. Und Philipp hatte die Idee für die Comic-Con, dass, weil die uns darauf angesprochen haben, ob wir das nicht gerne machen wollen. Und dann hat er die Idee, ja, der passt ja super, Deadpool in Selfie-Optik und landet gerade in Frankfurt. Und da hat Philipp halt das wirklich vorgezeichnet und ich habe dann in meinem Stil digital über Photoshop das Ganze dann finalisiert. Ja. Lining, Farben und in kurzer Abstimmung innerhalb von einem Tag ist das dann runtergerissen worden.
Auch alles darauf funktioniert. Ja, wie sind deine ersten Eindrücke auch von den Leuten, die kommen? Was auch so die Anfragen, die du kriegst jetzt für Sketches, was sind deine ersten Eindrücke vom heutigen Tag?
Na, wir sind ja gerade am Anfang. Erstmal gucken die Leute nur, ja. Freuen sich, was für schöne Bilder wir haben. Ja. Generell sind diese Leute immer sehr ziemlich offen für sowas. Meistens geht das dann jetzt, wie spät haben wir es? 11 Uhr. Ich denke mal, in einer Stunde geht das erst richtig los. Da kommen die ersten Anfragen für Sketche. Und wenn einer angefangen hat, geht es meistens den ganzen Tag weiter.
Okay. Ja, prima. Und dann vielleicht noch kurz zum Schluss, damit man sich auch mal einen Eindruck von eurer Arbeit machen kann. Wo kann man euch denn online finden? Auch bei Viewer auf Facebook? Wie ist die URL? Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
Genau, also meine URL wäre Facebook Marc Uhlenhaut Illustrator, ja, und Instagram wäre es Marc Blut. Und Philipp hat nochmal seine eigenen URLs, die er bestimmt jetzt sagen wird.
Dann will der Philipp bestimmt auch noch kurz sagen, wo wir seine Agentur finden können und arbeiten von dir.
Ja, einmal auf Instagram, einfach Philipp Dörr, aber OE und nicht mit Ö, ganz wichtig. Dann haben wir einmal www.philippdörr-agency.com. Und die E-Mail-Adresse ist info@philippdörr-agency.com. Auf Facebook bin ich auch zu finden unter Philipp Dörr PDAA. Müsste man aber alles weiter Verlinkungen oder beziehungsweise alle Weiterleitungen kriegt man über irgendeine Seite von uns.
Alles klar, kriegen wir hin. Dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Viel Erfolg noch, vor allem viel Spaß und vielleicht sieht man sich ja noch mal auf ein Bierchen oder sowas. Ja, gell? Bis dann, tschö.
Danke, ciao.
So, jetzt stehe ich hier vor einem Stand, auf dem ganz oft das Wort Tank aufgedruckt auf super geilen Covern zu sehen ist. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du?
Ich bin der Sebastian Drevniuk und ich bin der Macher von Tank. Das ist so ein Endzeit-Comic, den ich mache.
Tank, ein Endzeit-Comic, den du machst. Das heißt, du publizierst den auch selbst oder gibt es einen Verlag im Hintergrund?
Nein, ich publiziere den selbst. Das ist über meine Webseite, die heißt sdcomics.com. Und dort veröffentliche ich das auch als Webcomic. Das heißt, man kann kostenlos reinlesen, aber sich auch dann die gedruckte Form kaufen.
Also das heißt, also ein Webcomic, der auch den, also reinlesen ist eine Leseprobe, die man sich da quasi dann mitnehmen kann, auch online.
Nee, man kann richtig komplett lesen. Also du kannst den ganzen Comic dort lesen, kostenfrei.
Ja, das ist ja schon mal geil. Wir haben jetzt hier, also Endzeit-Comic, sagst du, wie bist du denn jetzt an das Medium Comic selbst rangekommen? Hast du voll, wie lange bist du eigentlich schon dabei?
Ach so, also an das Medium Comic seit der Kindheit natürlich. Da bin ich einfach süchtig seit klein an. Irgendwann war es soweit, ich wollte einen Comic machen. Und dann hat man halt Ideen, die man sich über die Zeit angesammelt hat und sucht eine von denen aus und legt los.
Ich sehe auch schon stolze 3 Ausgaben vor uns liegen. Ja. Das ist eine fortlaufende Geschichte oder sind das One-Shots?
Das ist eine fortlaufende Geschichte. Die erste größere Geschichte ist auf ca. 5-6 Bände angelegt. 3 sind fertig, 4. kommt Ende des Sommers raus.
Also ein klassischer Story-Arc, so aus 6 US-Heften im Schnitt. Wie lang ist bei dir ein Heft?
24 Seiten, beziehungsweise das erste 22. Das ist die normale Seitenlänge.
Ja, cool. Und wie sind so deine ersten Eindrücke jetzt von der German Comic Con? Wir sind auch das erste Mal hier in Frankfurt. Wir haben eine Con in dieser Größenordnung beglückt worden. Haben hier ganz unterschiedliche auch Gäste, auch ganz unterschiedliche Angebote, seien Stars, auch Comic-Künstler oder auch diese ominösen Influencer, von denen keiner weiß, was es eigentlich genau ist. Wie sind so deine ersten Eindrücke?
Es ist kleiner als die anderen, glaube ich. Die anderen German Comic Cons waren ein bisschen größer, glaube ich. Viel gesehen habe ich aber ehrlich gesagt nicht außer meinem Stand. Daher kann ich nicht dir allzu viel erzählen. So. Aber ich sehe, dass viel Merch da ist. Bisschen weniger Künstler als sonst. Aber es füllt sich langsam und ja, wird voll.
Okay, also du bist zufrieden. Genau, dann danke ich dir für deine Zeit. Und würde mich nochmal freuen, wenn du uns nochmal sagst, so wie dir auf Facebook und online, wie direkt diese URL, die Internetseite heißt, wo man dir am besten folgen kann.
Also meine Webseite ist sdcomics.com, einfach zusammengeschrieben. Auf Facebook findet ihr mich unter Sebastian Drewniok, genauso wie auf Twitter und Instagram. Also einfach meinen Vornamen, Nachnamen hintereinander schreiben, dann habt ihr mich.
Kommt alles in die Shownotes, da braucht man einfach nur draufklicken und dann findet man das ganz sicher. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
ciao. So, und weiter geht's hier im Interviewprogramm. Jetzt bin ich bei was gelandet, das sieht total nach Manga aus. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du?
Hi, ich bin Tamara, beziehungsweise Tamara Arts als Künstlername.
Und was zeigst du uns hier? Das sind, ich sehe hier ganz viele Bilder und Drucke. Was genau haben wir denn vor uns?
Ja, also ich verkaufe hauptsächlich meine eigenen Kreationen. Das sind alles Bilder von meinen Charakteren aus meiner aktuellen Story, die ich als Erstling, als Manga rausbringen will. Bin auch gerade dabei zu arbeiten, mache gerade ein Artbook da draus und mit einer Leseprobe, damit die Leute den Geschmack auf die Charaktere und die Story bekommen. Ja, und das sind halt die Sachen, die ich hier zu verkaufen habe. Auch unter anderem von meinem Maskottchen Getsuya the Vampire Kitten habe ich ein paar Buttons und Sticker zur Verfügung und Anhänger. Eine ganz süße kleine Fledermauskatze. Ja, soll einfach ein bisschen niedlich sein, im Gegensatz zu den etwas dunkleren Bildern meiner Illustration.
Kannst du uns inhaltlich so ein bisschen beschreiben, worum es gehen wird, was so der Stil ist, vielleicht auch ein grobes Story mal anreißen, was uns da erwarten könnte?
Ja, also jeder denkt jetzt sich wahrscheinlich so, buh, Twilight, aber nein, es geht tatsächlich um eine Zusammenkunft von Werwölfen, Vampiren und Gestaltwandlern, die gegen eine neue Rasse, die aus den Vampiren entstanden sind, kämpfen, weil das sind natürlich dann meine Bösen, ist klar. Der Anführer ist, ist ein bisschen freaky von den Bösen und will halt, nennt er nicht die Weltherrschaft, aber schon die Menschheit unterdrücken. Und während die anderen, also die anderen drei Geschöpfe, sage ich jetzt mal, versuchen dagegen anzugehen, weil die wollen halt eben nicht, dass die Menschen erfahren, dass sie leben, ja, also dass sie unter sich, weil die wollen halt diese Hexenjagd, die sie im Mittelalter erlebt haben, halt einfach nicht nochmal erleben. Genau. Und ja, darum geht es halt. Die versuchen dann natürlich einen Krieg zu verhindern, aber die anderen wollen halt natürlich die wollen halt natürlich auf jeden Fall Krieg, unter anderem halt auch die Vampire mehr oder weniger dezimieren. Und und die versuchen halt ein bisschen dagegen anzugehen. Und in der Story geht es um meine zwei Hauptcharaktere, das sind Zwillingsschwestern Mara und Jen, die zu Vampiren werden im Laufe der Story. Und sie wachsen ein bisschen mit der Story. Am Anfang sind die noch ein bisschen, also die eine ist ein bisschen schüchterner, die andere ist so eher so, die rennt in irgendwas rein, ohne drüber nachzudenken. Und wie gesagt, das wäre mir natürlich mein Wunsch. Kriege ich das so hin, dass im Laufe der Story die beiden halt erwachsen werden und ihre Gefühle auch sich anders entwickeln, ihre Charaktere sich auch weiterentwickelt.
Ja, cool. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass da du also ein bisschen Absicht hast, auch was deine Zielgruppe angeht, also eben jetzt nicht klassische Manga-Einteilungen vornehmen möchtest, sondern da eine andere Ansicht hast. Was genau hast du da vor?
Genau, also ich wollte nicht typisch Shoujo-Manga, also nicht typisch Mädchen und auch nicht typisch Jung-Manga machen, sondern ich wollte es halt mixen, ich wollte auch ein bisschen Adult reinmachen, also es wird wahrscheinlich dann doch ab 18 sein, weil halt auch Sex und Gewalt eine Rolle spielen wird. Klar, es ist halt Krieg, da kann man Gewalt nicht weglassen. Sex wird natürlich auch sein, weil die Charaktere natürlich sich dann auch verlieben. Sehr logisch, ein bisschen Love muss dabei sein. Es wird ein bisschen actionreich und ich war ein bisschen vielleicht gruselig, ein bisschen blutig, ein bisschen lustig und vielleicht auch traurig. Also ich versuche natürlich viele Emotionen damit reinzubringen, eben um die einzelnen Charaktere gut zur Geltung zu bringen.
Wie ist dein Plan mit der Veröffentlichung? Wann, wie, wo kann man dir folgen? Was gibt es denn schon? Was kann man sich schon wo anschauen?
Also momentan kann man sich nur Illustrationen anschauen auf meiner Facebook-Seite. Meine Homepage ist noch under construction. Ja, die war lange vergessen und dann habe ich sie einfach vom Netz genommen und will sie jetzt nochmal neu aufbauen. Da wird dann auch tatsächlich dann die Leseprobe und auch die ersten paar Seiten zu lesen sein. Aber News gibt es immer auf meiner Facebook-Seite.
Okay. Genau. Super. Und wenn du jetzt noch verrätst, wie wir die Facebook-Seite finden können und wie sie heißt, dann danke ich dir schon mal jetzt für deine Zeit.
Genau, also wie gesagt, mein Künstlername ist Tamara Arts und unter diesem Namen findet man auch meine Künstlerseite. Ansonsten www.facebook.com/tamara.art1.
Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Gell? Ciao.
Danke auch. Ciao.
Jetzt ist es endlich soweit. Das große Highlight des Tages ist geschafft. Wir haben die Jungs von Plemplem Productions am Mikrofon. Und niemand Geringeres als der Chris selbst sitzt jetzt hier neben mir. Hallo Chris.
Guten Tag.
Guten Tag. Die Messe, die Con, das ist keine Messe, ist schon fast rum. Wie ist so dein erster Eindruck vom ersten Tag heute?
Ja, ich finde es ganz okay. Hätte besser besucht werden können, aber so im Großen und Ganzen war es ganz gut.
Ich meine, wer hat mehr Con-Erfahrung als hier? Soweit ich es mitbekommen habe, wart ihr jetzt ja vor kurzem auch in Wien gewesen auf der Con. Wie ist es so im Vergleich? Wie würdest du die so einordnen?
Also ich habe ziemlich viele Cons jetzt in der letzten Zeit besucht und ich muss sagen, die sind eigentlich im Prinzip alle gleich. Also bis auf die Con in London, die London Super Comic Con, die ich als Gast besucht habe, die ist da komplett anders. Aber die hier in Deutschland und Österreich und so weiter, die unterscheiden sich kaum. Also die haben eigentlich das gleiche Konzept. Schauspieler, Merchandise und wenig Comic-Anteil.
Ja, immer mehr Distanz vom eigentlichen Quellmedium, möchte ich mal sagen. Ist das nicht aber vielleicht auch eine super Gelegenheit für Leute, die dem Comic jetzt noch nicht so nah sind und da eher einen Bezug über die Filme haben oder vielleicht auch über die Schauspieler, dann vielleicht doch mal einen Blick in Sachen zu riskieren, die sie noch nicht kennen?
Ja, das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, für so Kleinverlage wie uns ist das natürlich die beste Möglichkeit, uns den Leuten zu präsentieren, die eigentlich nicht so affine Comicleser sind, sondern welche, die halt, sagen wir, dem Thema aufgeschlossen sind, wegen den Filmen und so weiter. Und die gehen dann mit einem ganz anderen Auge an unseren Comics dran. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt Erlangen und so weiter nimmst, das sind dann schon wirklich die Hardcore-Fans, die haben schon 1000 Sachen gelesen, die gucken das mit einem ganz anderen Auge an und so weiter und haben auch eine ganz andere Erwartungshaltung, als jetzt wenn jetzt Leute zu uns auf den Cons herkommen und die finden das cool, die kaufen das auch. Und deswegen lohnen sich für uns die Comic-Cons eigentlich am meisten bisher.
Ja, cool. Wer bei euch an Stand vorbeiläuft und sich mal euer Portfolio genauer anguckt und auch was ihr eben so im Programm habt, da sind natürlich viele Sachen dabei, die fallen ins Auge. Um namentlich jetzt mal den Shark Farmer rauszugreifen zum Beispiel, das könnte interessant sein. Sind das so Erfahrungen, die ihr auch macht, dass man eher mal bei einem Heft zugreift mit einem coolen Cover oder ist ja immer noch eine Distanz vorhanden?
Das kommt immer drauf an. Also beim Shark Farmer wurde sehr gut angenommen. Also es ist halt natürlich auch so eine Sache, die ganzen High-Filme und so weiter, die es jetzt zurzeit gibt, die haben natürlich ihren Teil beigetragen. Also wer Sharknado kennt, der greift dann natürlich dann sofort zu und denkt sich, wow, ein Haibauer, Wahnsinn und so weiter. Da ist die Idee dahinter, die reicht schon, um dass der Kunde zugreift und dann auch schlussendlich kauft.
Dann haben wir ja unter anderem, habe ich sehr verblüfft, aber positiv verblüfft mitgekriegt, dass ihr bei eurem nächsten Projekt, das ist der Trachtman, auch ein ganz besonderes Variant am Start haben werdet. Ist das richtig?
Ja, das Variant hat niemand anderes als Comic-Legende Neil Adams gezeichnet.
Ja, das ist sehr geil und ist irgendwie auch das offizielle Comic-Artwork von der Münchner Con, ist das richtig?
Ja, richtig. Trachtenmann ist für die nächste German Comic Con in München das offizielle Artwork. Also auch mit offiziellen Variant-Cover und Special Edition und aber hast du nicht gesehen und so weiter. Kommt dann alles dann zur Münchner Con.
Wir brauchen hier heute, glaube ich, gar nicht mehr inhaltlich groß auf das umfangreiche Material von Framplan Productions eingehen. Das haben wir mehrfach schon getan, unter anderem auch bei dem Interview mit dem Thorsten, das wir vor kurzem geführt haben. Mich würden da jetzt mehr so zwei Punkte interessieren, die ich jetzt auch bei verschiedenen Verlagen heute hier schon mal angesprochen habe. Es ist die Tage ja, wenn du das mitbekommen hast, waren vor, ich glaube, zwei Wochen ungefähr so ein Marvel-Event. Und bei diesem internen Marvel-Event für Reseller, wo also dann eben, Comic-Verkäufer und Zwischenhändler eingeladen wurden, sind so ein paar Internas veröffentlicht worden. Unter anderem ging es um die Frage, in welchen Wertigkeit der eigentliche Zeichner eines Comics noch hat, im Vergleich zum Texter, also zum Schreiber. Und dass Käufer vor allem Texter, also autorenorientiert kaufen und entsprechend dann auch ihre Comics, einfach kaufen. Und der Zeichner nur so zweitrangig wäre innerhalb der Marvel-Strukturen. Kannst du das nachvollziehen oder siehst du das auch eher skeptisch?
Es ist schwierig. Ich meine, das amerikanische Publikum ist da sowieso sehr schwierig einzuschätzen. Also ich jetzt aus meiner deutschen Sicht finde eigentlich eher, dass der Zeichner mehr im Vordergrund ist als der Autor. Es sei denn, es ist wirklich so ein überragender Autor, so wie Grant Morrison und so weiter, da gibt es ja Leute, die kaufen das blind, weil sie halt Fans sind. Und das gibt es natürlich auch bei Zeichnern und so weiter. Da kann da die Geschichte der größte Schrott sein, kaufen sie es trotzdem. Also ich sehe das halt ein wenig anders. Also ich sehe da, der Zeichner hat genau eine gleiche Gewichtung als der Autor.
Gerade bei euch als Indie-Verlag, die euch doch sehr auch über die, sag ich mal, Individualität und die speziellen Aspekte des Comics und des Inhalts auch da forcieren könnt, spielt das bestimmt eine ganz entscheidende Rolle. Bei sowas wie Marvel oder DC würde ich vermuten, dass es einfach einen starren Kasten gibt an Erwartungshaltungen, die auch so ein Künstler zu erfüllen hat, wie eben so ein Batman oder ein Superman auszusehen hat und da vielleicht auch einfach ein anderer genommen werden kann, wenn er nicht mitspielt. Das ist bei euch ja anders. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen inhaltlich zumindest auf die Frage eingehen wollen, wie ihr an eure Künstler kommt. Wie ist denn das zum Beispiel bei der Anthologie, die ihr veröffentlicht? Das ist ja War Comics. Wie kommt ihr da an eure Künstler? Wie stellt ihr da Kontakte her?
Ja, das kann dir eigentlich der Thorsten am besten beantworten. Ich kriege das immer nur so am Rande mit, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sucht er einfach das komplette Internet durch, mehrmals am Tag. Und wenn er was cool findet, dann fragt er denjenigen, ob er das abdrucken kann. Meistens sind es ja auch Sachen, die bereits irgendwo im Internet zu lesen sind, aber halt in einer anderen Sprache oder so. Und da fragt er halt diejenigen, ob er das abdrucken darf. Und meistens ist das auch der Fall und so weiter. Und es gibt auch welche, die sich bei uns bewerben. Und wir gucken uns das halt durch, ob das inhaltlich oder beziehungsweise ob das stilistisch reinpasst, weil eigentlich passt alles im War rein. Also wir sind da eigentlich sehr offen für alles. Und ja, manchmal läuft es auch einfach über Kontakte und so weiter, der kennt dann den und so weiter. Und dann fragt man halt den, ob der Bock hat, hier seine Geschichte vielleicht für Wort zu zeichnen und so weiter, in einer Mehrteile und so weiter, zu wieder Andreas Butzbach, der der Typ ohne Hose halt gerne veröffentlicht hätte, aber als Mehrteiler in War und so weiter. Das ist halt extra dann auch für War gemacht worden, teilweise, glaube ich. Also wie gesagt, ich nagel mich da jetzt nicht fest, aber ich glaube, so war die Story, so wie ich das mitbekommen habe.
Wir haben Andreas Anfang März in Bensheim kennengelernt, Andreas Butzbach, und stehen mit ihm auch in Kontakt. Er wird demnächst auch ein schriftliches Interview für geekwhisper.de geben. Cooler Dude mit einem ganz tollen Zeichenstil auch, der leider sein Erstlingswerk, dessen Name mir gerade nicht ganz einfällt, leider nicht mehr hat. Irgendwas mit M, glaube ich. Aber aktuell ja, wie gesagt, in den War-Ausgaben vertreten ist. Ja, und dann habe ich ja gesehen, ihr habt auf jeden Fall, also neben dir als kreativen Kopf, natürlich in dem Thorsten als kreativen Kopf mal abgesehen, noch eine dritte Person heute am Start. Wer ist denn das da neben dir?
Das hier ist mein Kollege Marc, der schon seit, keine Ahnung, Marc, wie lange bist du schon bei uns?
Viel zu lange.
seit 2013, seit dem Comic Festival.
Ja, richtig, ja, genau. Und Marc macht halt überwiegend, ist zuerst zu uns gekommen mit seiner Superhelden-Parodie, die Meta-Humans. Und später hat er dann sein Spin-off gezeichnet, was er sehr erfolgreich hier bei uns führt. Riot ist so quasi ein Anti-Held, der so im Stile von Deadpool, Punisher, Judge Dredd sich durch die Gegend ballert. Und ja, das ist so quasi, Mark ist so quasi unser fester Kern bisher mit Thorsten. Und ja, ich möchte ihn nicht mehr missen.
Sehe ich da ein neues Superhelden-Universum auf uns zukommen? Ein Crossover mit dem Shark Farmer vielleicht oder Trachtman?
Kann gut sein. Ich meine, beide Comics haben das Thema Bier als Kern in der Geschichte. Deswegen ausgeschlossen ist es nicht. Aber da kommt mehr auf euch zu. Das kann ich schon mal vorab sagen.
Oh, erste brisante, exklusive Information beim Telestammtisch. Sehr gut, dankeschön. Ja, und dann habe ich noch gesehen, ihr habt auf jeden Fall heute auch von der vierten Ausgabe von Riot auch ein Variant am Start, ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also wir bringen ja zu jeder German Comic Con ein exklusives Variant mit, das limitiert ist. Und für Riot 4 haben wir uns halt das ausgedacht, und zwar haben wir den Captain Berlin-Zeichner Rainer Engel gefragt, ob er Bock hat, ein Cover zu machen. Und ja, hat er auch gemacht. Und Mark hat es dann im alten EC-Comic-Style koloriert und dann auch noch auf alt getrimmt, sodass es halt wie so ein altes, zerflattetes Comic-Heft aussieht. Und das ist halt quasi unser Special dazu.
Prima, ich habe der Rainer ist ja hier auch um die Ecke. Da schon mal vielen Dank für deine Zeit und für diejenigen, die immer noch nicht wissen sollten, wo man euch am besten findet. Wo findet man euch? Vielleicht auch live und vor allem im Internet.
Live in Farbe, jetzt halt auf der GCC in Frankfurt. Ja. Uns kann man eigentlich nicht übersehen. Dann als nächstes auf der German Comic Con in München, auf der Comic Con Germany in Stuttgart, in Berlin, auf der German Comic Con auf der Vienna Comic Con in Wien, dann in der Dortmunder German Comic Con. Also wir sind eigentlich auf jeder German Comic Con. Und im Internet auf www.facebook.com/plan-plan-productions. Ganz einfach.
Und im Warshop, glaube ich, auch noch, ne? Eure Internetseite. Warshop.de.
Ja, das ist unser Online-Shop. Genau. Warshop.de ist unser Online-Shop. Und wer auf unsere Webseite gucken will, kann einfach www.blamblamproductions.com machen. .de. Komme ich jetzt auf com?
Ja, ist klar. Vielen Dank für deine Zeit und das nette Interview. Ciao.
Ja, gerne. Mach's gut.